Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Ihr Lieben, bitte entschuldigt die lange Pause, aber 2023 war mit seinen Projekten doch ein recht zeitintensives Jahr. Aber jetzt bin ich wieder am Start und der Lebenslauf meines nächsten Gastes lässt, glaube ich, jeden sprachlos zurück. Mutter mit 18, Choreografin an der Seite von Detlef D. Soest, Dance Captain bei Tina Turner das Musical, Associate Choreographer bei Moulin Rouge und. Von wem ich spreche? Von der stärksten Frau, die mir je begegnet ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Julie Denise Hyungo. Ihr fragt euch, ob ihr alles, was ihr euch so vorgenommen habt, auch wirklich erreichen könnt? Nun, lehnt euch zurück, lauscht meiner Kollegin und lernt, was alles möglich ist.
Hallo Julie.
Hi Martina.
Ich fange jetzt einfach meinen Podcast hier an.
Yes.
Ich sitze hier in unserer Garderobe mit unserem wunderbaren Tanzcaptain und stelle dir gleich mal die erste Frage, die ja Gott sei Dank vielleicht noch im Kurzzeitgedächtnis bei dir gespeichert ist. Wie haben wir uns kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt, na hier.
Beim Probenstart.
Beim Probenstart, genau. Ich habe gerade überlegt, ob wir... Ich weiß, dass wir unheimlich viele... Freunde haben, also die gleichen Freunde, die wir kennen, aber wir haben vorher nie zusammengearbeitet.
Das stimmt.
Und ich weiß, dass ich immer gedacht habe, so, oh, die Martina muss so toll sein, weil die ist befreundet mit allen meinen Leuten. Ich würde so gerne mal mit der arbeiten.
Da bin ich aber froh. Die kriegt die mir ausgesucht.
Auf jeden Fall.
So cool. Ja, ich habe schon ein bisschen, ich wurde schon ein bisschen biased, also auch infiltriert, vorher in meiner Meinung, weil also ich habe mit Azura zum Beispiel gesprochen und die so, oh mein Gott, ja!
Das
und dann ist dir dein Ruf schon vorausgeeilt.
Einfach oh
als mega fähiger Dance-Captain, als die Macherfrau, die hier so, ne, ihr Regime führt. Und da war ich einfach mega gespannt. Und dann habe ich hier angefangen und dachte mir, was passiert hier? Und ich werde nicht vergessen, dass Jalisa irgendwie, ich glaube, der eh relativ bald am Anfang dann die Frage in den Garderobenraum gestellt hat. Julie, wie machst du das alles?
Ja, das stimmt.
Was du alles machst. Und ja, das war so der Anfang. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, was dein erster Berührungspunkt mit Musik überhaupt war?
Ja, kann ich mich dort ganz, ganz klar dran erinnern. Gefühlt, die erste Erinnerung, die ich habe, ist mein Vater in Berlin-Kreuzberg, der eine Platte aufgelegt hat. Ich weiß, viele Leute wissen nicht mehr, früher gab es Plattenspieler. Von Stevie Wonder, Jammin'. Das ist meine allererste musikalische Erinnerung.
Und du hast die hat es einfach gepackt?
Ja, also Stevie Wonder hat mich durch meinen Vater sehr gepackt, immer noch riesiger Fan. Mhm. Und war aber, glaube ich, einfach durch meinen Papa auch sowieso... Mein Vater hat ständig Musik gespielt, immer und überall. Und deswegen, also Musik gehörte einfach zum Alltag. Also es war gar keine Frage. Auch im Auto lief immer Radio, in der Küche lief immer Radio. Also in jedem Raum gefühlt lief Musik. Mhm. Genau.
Aber war es eine Musikerfamilie?
Nee.
In der du aufgewachsen bist?
Nein, gar nicht.
Oder gar nicht?
Gar nicht, gar nicht. Also einfach Leute, die Musik geliebt haben. Ich bin auch mit meiner Tante groß geworden, die ist 7 Jahre älter als ich. Und die hatte halt dann auch wieder einen ganz anderen Musikgeschmack. Und dadurch war also im Kinderzimmer lief ihre Musik. In der Küche lief Radio und im Wohnzimmer lief halt die Musik, die aufgelegt wurde.
Mega. Ja. Das heißt, das den etwas älteren Generationen nix und den richtig, also ganz nah bei dir.
Ja. Ja. Also ich hatte wirklich viel Glück, ja.
Cool. Coole Sache. Und wie hat's dann angefangen? Wie hat dein Karriereweg begonnen, als du noch ein Kind warst? Hast du ein Musikinstrument gelernt oder hast du gesungen? Hast du getanzt? Wie ist es losgegangen?
Ich habe immer getanzt. Also bei mir fing es wirklich ganz knallhart an mit Tanzen. Habe Videos gesehen im Fernsehen, habe die nachgetanzt. Die schönste Geschichte, die meine Mutter immer erzählt, war Michael Jackson Thriller kam raus und ich war noch sehr jung. Keine Ahnung, wie alt ich da war. Also bestimmt noch unter 6. Und ich hatte so Angst vor diesem Video. Sag mir bitte Bescheid, wenn die Tanzszene kommt. Dann hat sie gesagt, jetzt, und dann bin ich rausgekommen. Dann haben mir die Zombies keine Angst gemacht, als sie getanzt haben. Aber alles, was davor und danach war, fand ich super gruselig.
Okay.
Und hab dann angefangen, Sachen nachzutanzen. Meine Mutter hat mir auch viel so alte amerikanische Filme angemacht, damals noch in ARD und ZDF, so Fred Astaire, Gene Kelly. Und das fand ich total spannend. Steppen war für mich so, und damit wollte ich eigentlich anfangen.
Okay.
Und ich war sowieso ein sehr aktives Kind und ich glaube, meine Mutter wollte mich dann auch in die Tanzschule bringen, damit ich einfach müde bin am Abend.
Damit ich
besser schlafe, ganz genau. Ja, ja.
Okay. Das heißt, du hast dir die Choreos erstmal selber beigebracht.
Ja, ich wollte immer einen Spiegel neben dem Fernseher haben. Mhm. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich brauche einen Spiegel, damit ich sehen kann, ob ich wirklich das Gleiche mache, was die im Fernsehen machen. Habe ich natürlich nicht gekriegt. Aber ich habe auf jeden Fall danach verlangt.
Das ist ja aber auch nicht der größte Wunsch der Welt.
Oder wäre eigentlich gegangen, schon. Ja.
Wäre total gegangen. Hat es deine Mutter unterstützt, dass du das wolltest? Hat sie gemerkt, das ist eine Leidenschaft, die über das so generelle Maß hinausgeht?
Ja, also meine Mutter war, ich hatte sehr Glück, meine Mutter war immer sehr unterstützend, aber die hat mich nie gepusht. Also es war, die war jetzt nicht so eine, wie man sagt, so eine klassische Dance-Mom, die wirklich sehr streng war oder immer vor der Klasse gesessen hat und zugeguckt hat. Also die hat das immer unterstützt, aber aus so einer ganz liebevollen Art. Aber ich glaube auch, weil sie wusste, sie muss mich auch nicht pushen, weil ich das einfach immer wollte. Mhm. Also es war eher andersrum, dass ich, glaube ich, in jungen Jahren schon viel zu viel wollte und sie mich dann mir immer erklären musste, das geht halt nicht, du bist erst 7. Du kannst nicht bis um 10:30 in der Tanzschule sein, du musst am nächsten Tag wieder zur Schule. Also so, es war eher andersrum. Genau, also beide, auch mein Vater auch. Mein Vater hat dann halt nur irgendwann gesagt, als er gemerkt hat, sie will das beruflich machen, dann war halt sehr realistisch. Dann hat er gesagt, wenn du das als Beruf machen willst, dann musst du die Beste sein. Mhm. Sonst hast du keine Chance. Und du musst dreimal so gut sein, weil damals zum Beispiel in meiner Tanzschule war ich auch die einzige schwarze Tänzerin. Und aus seinen Erfahrungen natürlich in Deutschland, weil mein Vater ist Afrikaner, hatte halt immer das Gefühl, man muss als Schwarzer immer dreimal so gut sein, damit man gesehen wird. Mhm. Und das steckt immer noch sehr in meinem Kopf drin. Also da wusste ich halt, okay, wenn ich das wirklich ernsthaft machen will, dann muss ich mich auch selbst einfach ernst nehmen und diese Karriere schon ernst nehmen, auch wenn ich erst 12 bin.
Mhm. Crazy. Hatte dein Vater da irgendwie eine persönliche, also wie kam er zu der Annahme, dass er dreimal besser sein musste als alle anderen? Waren das die Job-Applications, als er ankam?
Ja, oder? Ja. Also dieses, dass man halt nicht gesehen wird. Also man muss so gut sein, dass die Leute eigentlich übersehen können. Mhm. Also wenn du genauso gut bist wie die anderen, werden die anderen genommen. Genau. Ja.
Das ist aber auch echt eine Ansage. Also für ein Kind, aber krass, dass du konntest es nehmen, ohne dass es dir jetzt Druck gemacht hat.
Ja, also es war für mich halt dadurch, dass ich natürlich auch im Kindergarten die einzige Schwarze war. Ich bin dann auf eine deutsch-französische Schule gegangen, da war es ein bisschen anders. Da waren dann auch natürlich viele afrikanische Kinder da, wo die Eltern aus Kolonien kamen, wo Französisch gesprochen wurde. Aber trotzdem wusste man halt immer, man fällt immer auf und man will halt im positiven Sinne auffallen. Mhm. Und das war einfach sowas, was mein Vater mir immer wieder, nicht nur mir, auch meinen Geschwistern halt immer wieder eingepocht hat ins Hirn. Mhm. So, wenn ihr was machen wollt, dann müsst ihr die Besten sein.
Und wie hat sich das geäußert in so jungen Jahren bei dir? Einfach in Fleiß oder in...
Ja, super, super in Fleiß. Also Schule war immer so, mache ich halt, weil ich es machen muss. Mhm. Aber im Tanzen, also ich glaube, als ich 7 war, war ich 6 Tage in der Woche in der Tanzschule. Also ich war von Montag bis Samstag in der Tanzschule.
Wow.
Ich wollte eigentlich mit Steppen anfangen, durfte ich aber nicht, weil ich zu jung war, musste erst mit Ballett anfangen, dann Steppen, dann Jazz, dann Modern. Und ich glaube, die 4 Sachen habe ich schon gemacht, als ich dann 9 war.
Und jeez! Und Steppen darf man nicht so jung wegen den Knochen, oder?
Ich habe keine Ahnung, was. Also damals hieß es einfach nur, sie ist zu jung, sie muss erstmal mit Ballett anfangen, was ich nicht so toll fand, weil ich wollte das Coole mit den Klicker-Klacker-Schuhen machen. aber ich glaube, das lag auch eher daran, weil ich halt im Steppen schwarze Tänzer gesehen habe, im Ballett nie.
Oh.
Und das war ja, eher das dieses, nee, aber Ballett will ich nicht, weil... Also ich hatte da überhaupt keinen Bezug am Anfang.
Keine Möglichkeit.
Aber habe mich auch sofort ins Ballett verliebt. Also es war dann nicht so, dass ich das nicht machen wollte. Ich war dann in der ersten Stunde da und habe meiner Tanzlehrerin auch gleich erzählt, dass ich ja schon jahrelang tanze. und meine Mutter meinte so, ja, vom Spiegel zu Hause. und war dann, ja, also die erste Tanzstunde und seitdem gab es kein Zurück mehr.
Wahnsinn. Schule nebenbei, wie lange hat es dich in der Schule gehalten?
Uff. Länger als ich wollte. Nee, also mir war wirklich schon sehr, sehr früh bewusst, dass ich Tänzerin werden will. Und das hieß dann für mich an irgendeinem Punkt war, Schule raubt mir Zeit, weil ich auch wusste, als Tänzer, das kannst du halt nicht machen, bis du 65 bist. Mhm. Je jünger du anfängst, desto länger kannst du es machen und ist deine Karriere. Das heißt, ich bin dann aufs Gymnasium gekommen und da wusste ich eigentlich schon, das ist totale Zeitverschwendung hier. Alles, was ich brauche fürs Leben, weiß ich eigentlich, ich kann schreiben, ich kann lesen, ich kann rechnen. alles, was jetzt kommt, ist nur Zeitverschwendung und ich wäre lieber in der Tanzschule. Und ja, ich bin da nicht stolz drauf, aber ich habe auch viel geschwänzt und so schlimm irgendwann, dass als ich dann wieder in die Schule gegangen bin, dann eine Schülerin von mir gesagt hat, oh, ich habe gedacht, du bist abgegangen. Und ich war so, ui. Aber immer zum Beispiel auch immer, wenn ich krank war, ich bin immer zum Tanzen gegangen. Also selbst wenn ich Fieber hatte, habe ich meine Mutter angebettelt, bitte darf ich in die Tanzschule. Also der Fleiß, den ich vielleicht ein bisschen mehr in die Schule hätte stecken sollen, den habe ich halt doppelt und dreifach ins Tanzen gesteckt. Mhm. Also da war ich immer da.
Weißt du noch, was du gefühlt hast, warum dich das so gekriegt hat?
Ich glaube, es hat einfach Sinn gemacht, weil es hat einfach so Spaß gemacht, weil es auch so witzig war, als kleines Kind halt auf klassische Musik zu tanzen. Mhm. Und ich hatte noch das Glück damals, wir hatten noch immer eine Live-Pianistin im Ballettsaal, die gespielt hat.
Days, stimmt.
Genau, und ich weiß nicht, diese ständige Herausforderung, besser werden, Sachen üben, sehen, dass die klappen. Ich hatte auch immer das Glück, dass mir Sachen immer sehr leicht fielen. Mhm. Natürlich war ich trotzdem sehr, sehr fleißig, aber Tanzen fiel mir einfach leicht. Also es hat für mich alles Sinn gemacht. Ich habe schnell Sachen verstanden, konnte schnell Sachen umsetzen und war aber auch gewillt, hart zu arbeiten. Mhm. Und das, ja, keine Ahnung, das war irgendwie mein zweites Zuhause. Habe dann irgendwann mehr Zeit verbracht als zu Hause letztendlich. Ja, ja.
Und auch deine Freunde alle da oder warst du Einzelkämpferin?
Nee, auch Freunde. Aber mein Problem war, ich war halt immer sehr gut. Dementsprechend war ich in meinen älteren Klassen, wurde ich dann irgendwann immer hochgeschoben. Okay. Das heißt, als ich 10 war, waren die anderen halt 14.
Ach, krass.
Ich hatte da zwar so meine Freunde, aber es war halt trotzdem irgendwie immer komisch, weil mit 10 und mit 14 bist du halt komplett woanders. Mit 14 bist du halt...
Boys.
Ne? Genau, bist du krass in der Pubertät. Yeah. Mit 10 bist du halt immer noch ein Kind.
Yeah.
Also ich hatte da Freunde, aber... Ich kam mir trotzdem immer ein bisschen vor wie so ein Außenseiter. Okay. Weil ich halt immer gedacht habe, auch so, die wollen es eigentlich nicht, dass ich hier bin, weil ich bin ja so viel jünger und ich bin sowieso anders. Mhm. Und jetzt darf ich auch noch bei den Älteren mittrainieren. Und ja, also ich hatte Freunde und ich habe mich auch wohlgefühlt, aber irgendwo hatte ich trotzdem immer das Gefühl, wie du sagst, dass ich eine Einzelkämpferin war für mich.
Aber die Lehrer haben dein Talent wahrscheinlich gesehen und dich trotzdem bestärkt.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Das muss ich wirklich sagen. Ich hatte Glück mit meinen Lehrern. Ich hatte auch sehr strenge, aber die mochte ich am meisten. Also ich mochte es immer nicht, wenn ich in eine Klasse gesteckt wurde, wo so eine Lehrerin oder Lehrer war, die so ein bisschen, ja, dann machen wir das jetzt so, sondern ich wollte ansagen. Also ich hatte auch kein Problem damit, angeschrien zu werden oder dass man mir den Arm irgendwo hinpackt, damit das richtig aussieht. Also das wollte ich. Ich wollte korrigiert werden, weil ich wusste, dann werde ich besser. Ja, ganz komisch.
Eben, ne? Es gibt so viele verschiedene Ansätze und so viele verschiedene Kinder, die dann auf diese Lehrer treffen und du weißt nicht, wen du erreichen kannst. Ne?
Genau.
Aber kann ich mir vorstellen?
Kannst du dir vorstellen bei mir?
Was denken. Und wie ging es weiter? Okay, du hast gesagt, Gymnasium, hast du schnell gemerkt, war dann nicht so deins. Wie war der Einstieg ins Berufsleben dann?
Bin dann nach der 10. Klasse abgegangen, nochmal auf eine Gesamtschule, weil ich gedacht habe, dann machst du da dein Abi. Gymnasium war mir irgendwie zu nervig und dann nach, glaube ich, 3 Monaten habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich. Mhm. Habe dann aber auch zu meiner Mutter und meinem Vater gesagt, wisst ihr was, dann gehe ich aber auch arbeiten und gehe halt tagsüber arbeiten und dann abends in die Tanzschule, weil ich ja dann meine Ausbildung machen wollte. Also ich wollte wirklich eigentlich eine zeitgenössische Modern-Ausbildung machen, weil ich wusste, im Ballett finde ich sowieso nicht so meinen Platz in Deutschland, aber so in Modern und Contemporary, da ist Platz für mich als der Typ, wie ich halt bin.
Ja.
Und habe dann gearbeitet und habe Geld gesammelt, bin dann mit meiner Mutter auch zu Vortanzen gefahren in Belgien und in Frankreich.
Für
und
Schulen?
Für Ausbildungsschulen.
Für Studienplätze.
Genau, also für Ausbildungsschulen sind das sozusagen, Berufsausbildung. Und dann kam eine Überraschung, weil ich zu der Zeit auch einen Freund hatte, dass ich denn unverhofft schwanger geworden bin.
Mit 18.
Das war natürlich nicht der Plan. Überhaupt nicht der Plan. Aber natürlich habe ich drüber nachgedacht, was machst du jetzt mit 18? Du hast deine Ausbildung noch nicht fertig. Der erste Gedanke war natürlich, ich kann das Kind nicht kriegen. Mhm. Geht nicht. Kann ich nicht machen. Der Gedanke hat mich aber 3 Tage durchweinen lassen, dass ich kann das Kind nicht kriegen. Also es ist, weiß ich nicht, ich konnte das mit mir nicht vereinbaren. Und das Schöne ist, meine Mutter hat damals zu mir gesagt, egal wie du dich entscheidest, ich bin da. Das war das Einzige, was meine Mutter zu mir gesagt hat, als ich ihr gesagt habe, dass ich schwanger bin. Und dann bin ich zu ihr auf die Arbeit gefahren und habe sie zur Seite genommen und habe ihr gesagt, Mama, ich glaube, ich will das Kind behalten. Und dann hat meine Mutter angefangen zu heulen und ich habe gedacht, oh nein, was habe ich getan, was habe ich getan? Und dann guckt mich meine Mutter an, nimmt mich in den Arm und sagt, ich habe gehofft, dass du es behältst.
Oh.
Und ja,
ich hab mir
genau. Und dann, nachdem sie den Satz gesagt hat, hat sie aber gesagt, aber nur unter der Bedingung, dass du trotzdem Tänzerin wirst. Und da war dann für mich so, wow, okay.
Shout out to the best mom.
Auf jeden Fall. Also meine Mutter ist ein Engel. Genau, das heißt, ich habe dann das Kind gekriegt und habe dann ja danach eine Ausbildungsschule in Berlin gesucht. Mhm. Gab es ja auch welche, aber wie man natürlich ist, als Jugendlicher wird man flügge und will eigentlich am liebsten ganz weit weg von zu Hause studieren. Und habe dann aber einen Studienplatz sozusagen in Berlin gekriegt. Mhm. Und meine Mutter hat dann mir zuliebe ihren Job aufgegeben, damit ich tagsüber zur Berufsschule gehen kann. Und sie hat auf meinen Sohn aufgepasst.
Wow.
Ja. Das war sehr emotional. Das war, weil ich war selber, also selbst wenn ich jetzt Bilder sehe, ich bin ja selbst noch ein Kind. Ich habe total rundes Gesicht. Yeah. Ich meine, ich sehe sowieso immer jünger aus, als ich bin, aber ich sehe halt auf diesen Bildern aus wie eine 14-Jährige, die einen kleinen Sohn auf dem Arm hält. So.
Ja, das aber, ist ja auch gar nicht gegangen.
Genau,
ne?
Ja.
Wahnsinn. Boah, wie toll.
Naja, nee, alleine hätte ich das, also ich, es gibt bestimmt Menschen, die das können alleine. Ich weiß für mich, ich hätte das wahrscheinlich alleine irgendwie hingekriegt, aber wahrscheinlich nicht gut. Mhm. Ich hätte es nicht gut hingekriegt. Mhm. Weil ich hatte immer das Glück, dass wenn mir was zu viel geworden ist, dass meine Mutter übernommen hat. Oder ich habe ja noch zu Hause gewohnt. Oder meine Schwester hat meinen Sohn. Oder mein Bruder hat ihn ins Bett gebracht. Also ich hatte eine riesengroße Familie und die haben halt alle geholfen. Also, ja.
Und dann so ist ja auch toll geworden.
Ja, also, und jetzt wird 23, was total verrückt ist. Ja, das ist echt krass. 5 Köpfe größer als ich und studiert und ist ein ganz, ganz toller junger Mann.
Ja. Wie hast du das gemacht? Weil ein Tanzstudium ist doch eben ein Vollzeitstudium.
Ja, also ich habe auch...
Wie haben deine Tage ausgesehen?
Ich wurde ja auch, also ich war beim Vortanzen und wurde dann, die Ausbildung wäre eigentlich 3 Jahre gewesen und wurde dann aber gleich ins zweite Jahr.
Eingestuft.
Dementsprechend haben mir ja bestimmte Sachen gefehlt, die Erstsemester machen. Das heißt, eigentlich waren immer so, die Erstsemester waren von nachmittags bis abends in der Tanzschule. Mhm. Zweites und drittes Jahr war von ganz früh bis nachmittags da. Mhm. Ich habe praktisch in meinem ersten Jahr, obwohl ich im zweiten Jahr war, habe ich dann den ganzen Tag gehabt. Weil ich habe dann das, was mein Semester gemacht hat, so das zweite Jahr, und dann musste ich aber auch noch bestimmte Klassen nehmen abends, damit die mir halt einfach nicht fehlen, bestimmte Techniken und so. Und ja, sehr früh aufgestanden, viel Zeit mit meinem Sohn verpasst und eigentlich den ganzen Tag nur in der Tanzschule gewesen. Also wirklich von, wann haben wir angefangen? Ich glaube, wir hatten um 8 haben wir angefangen und ich war dann da bis 18 Uhr, 20 Uhr teilweise.
Wow.
Den ganzen Tag.
Und dann kommst du nach Hause und dann bist du natürlich für dein Kind da sein.
Genau.
Wie bist genau. du da nicht wahnsinnig geworden?
Durch meine Familie nicht. Nein, also Familie hat immer sehr, sehr geholfen, hat mir viel abgenommen. Und das war auch so für mich, dadurch war es auch okay für mich, dadurch, dass ich wusste, dass mein Sohn in meiner Familie groß wird und nicht von einer Fremden, von einer Nanny oder von Babysitter großgezogen wird. Ich glaube, das hätte ich nicht ertragen, dann hätte ich den Weg auch nicht so eingeschlagen. Also dadurch, dass ich wusste, meine Mama, meine Schwester, mein Bruder, die sind da, meine Tante ist da, konnte ich so annehmen, meine Ausbildung so machen, weil ich wusste ja auch, ich muss ja irgendwann einen Job kriegen. Also ich habe das ja auch für ihn gemacht, damit ich weiß, okay, ich muss jetzt die Ausbildung zum Glück auch nur 2 anstatt 3 Jahre, damit ich danach wirklich...
So, ich boxe mich dazu durch.
Genau, damit wir danach dann, dass ich auch Geld verdienen kann und hoffentlich meinem Kind auch ein gutes Leben schenken kann. Genau.
Which you did. Ja. Aber im Moment, also ich kenne so viele Mütter, die sicherlich für jeden Tipp dankbar wären. Einfach, wenn du so einen belastenden Tag hast sowieso und du willst aber trotzdem noch eben gute Mama sein und da sein, obwohl deine Reserven wahrscheinlich schon auf minus 50 laufen.
Da muss ich sagen, glaube ich, bei meinem ersten Kind hat das Alter auch geholfen. Ich war halt auch erst 18. Mhm. Also ich wusste, auch die Schwangerschaft, das war alles so, ich bin halt schwanger. Also ich hatte von nichts eine Ahnung und das ist halt alles so passiert. Also das war auch gefühlt, wenn ich mich daran erinnere, die Schwangerschaft war halt easy. Aber auch, weil ich halt nicht wusste, was auf mich zukommt. Ja. Also das kam halt alles. Und ich glaube, dass mit 18 man auch einfach eine andere Energie hat als mit Mitte 30 oder und auch weil die Verantwortung eine andere ist. Ich hatte noch keine eigene Wohnung, ich musste noch keine Miete zahlen. Das sind halt alles so Belastungen, die ich da nicht hatte. Also meine einzigen Sachen, die ich machen musste, waren meine Ausbildung und mich um mein Kind kümmern. Aber ich musste kein Geld verdienen, ich musste keine Rechnung bezahlen. Also das waren alles so Sorgen, die hatte ich noch nicht. Und ich glaube, das hat sehr geholfen. Ja. Okay. Ja. Bevor ich mein... Gott, jetzt kommen hier Sachen ans Licht. bin ich in Berlin mit einem Kumpel durch die Stadt gefahren. Und damals, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, gab es ja Popstars. Und ich glaube, genau, damals, es war so No Angels, dann kam Broses und das war die Staffel danach, die dritte Staffel. Und dann hat mein Kumpel zu mir gesagt, komm, wir wetten um Sushi essen, dass du es nicht durch die erste Runde schaffst. Wir sind da halt, wir wollten eigentlich zur Love Parade. Und ich war so, ach komm, ich glaube schon, dass ich durch die erste Runde komme und danach werde ich wahrscheinlich gecuttet. Also bin ich aus Gag, bin ich da reingegangen und habe diese Popstars Audition gemacht mit Singen und Tanzen. Und bin dann weitergekommen, war so, cool, no hab mal so die erste Runde geschafft und war so, cool, ich krieg ein Sushi-Essen umsonst. Und so, ja, morgen ist der Recall. Ich so, ja. Und mein Kumpel, naja, dann gehst du jetzt bitte auch zum Recall. Ich so, oh nee, ich gar keinen Bock. Also du gehst da jetzt hin. Ich so, okay, bin ich zum Recall gegangen, hab gedacht, jetzt werde ich sowieso gecuttet. Dann hieß es, übrigens, du bist weiter, wir sehen uns in 3 Wochen, wo war das damals? In Frankfurt, glaube ich. Und bring mal einen Koffer mit, weil falls du da weiterkommst, fliegen wir nach, wo war das, Kalifornien, Florida. Und ich war dann so, ja, genau. Hab dann einen Koffer gepackt und war so, ja, Mama, wir sehen uns dann morgen, ne? Ich fahre da jetzt mal hin. So, dann haben wir da die nächste Stufe gehabt. Und dann, Gidi, herzlichen Glückwunsch, hier ist dein Flugticket. Und ich war nur so, hä? Also es war für mich total absurd. Weil es kam halt alles aus so einem Scherz.
Ja.
Und dann letztendlich war ich dann...
War das nach der Ausbildung?
Das war genau mittendrin. Also ich war genau praktisch 3 Monate, bevor ich meinen Abschluss gemacht habe. Hatte dann aber natürlich Glück, dass meine Schule mir das erlaubt hat, dass sie gesagt, klar, mach das, wenn du da Bock drauf hast. Und wenn du wiederkommst, machst du halt deine Prüfung. Ich so, okay, cool. Ja, und irgendwie lief das alles aus dem Ruder, dass ich dann bis ins Finale gekommen bin. Und die haben da damals eine Boygroup und eine Girlgroup gesucht.
Yeah.
Und dann habe ich Panik gekriegt. Habe ich Panik gekriegt, weil ich gedacht habe, oh, okay, wir sind jetzt noch 8 oder 9 Mädels und 5 kommen in die Band. Also die Chance ist 50-50, dass ich es da reinschaffe. Ich war damals 21 und die anderen waren im Schnitt halt alle so 16, 17.
Yeah.
Und auch natürlich dadurch, dass ich ein Kind hatte schon, war ich vom Kopf her sowieso schon ganz woanders.
Yeah.
Und ich hatte wirklich, wirklich Angst, dass ich in diese Band komme. Ich hatte wirklich Angst und ich wollte das nicht. Ich wollte das für kein Geld der Welt. Bin damals, das war damals noch eine Staffel, wo für die Leute, die ihn noch kennen, Deadlift Dizos, der Choreografer, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, der mich natürlich auch mochte, weil ich da vor Ort auch die beste Tänzerin war unter den Kandidaten. Bin dann an dem Abend vor der Entscheidung zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, Deadlift, ich will nicht wissen, ob ich in die Band komme oder nicht. Aber ich will das nicht. Du musst mir jetzt nicht sagen, ob ich es reingeschafft hätte oder nicht, das ist mir egal. Bitte tu alles dafür, dass ich nicht in diese Band komme. Ich kann das nicht machen. Und dann hat er mich nur angeguckt und meinte, bist du dir sicher? Und ich sagte, ja, ich möchte nicht in diese Band. Ich kann das nicht machen. Und dann meinte er so, okay. Und dann war der nächste Tag. Und das Lustige war immer, wenn so Entscheidungen waren, war es immer so, Julie, du bist weiter, war ich immer so, hatte so ein grimmiges Gesicht und war so, warum, Und dann war es so, ja, Julie, kommst du bitte nach vorne? Und dann stand ich da vorne und hab gedacht, oh Gott. Du bist leider nicht in der Band. Und das war das erste Mal, dass ich gelächelt habe. Bei den Entscheidungen war nur so, ja. Und habe mich dann wieder hingesetzt. Und dann hat Detlef aber gesagt, Julie, kommst du nochmal nach vorne? Und ich war so, Gott, was denn jetzt schon wieder? Und es wurde ja auch, ich meine, es war Fernsehen, es wurde ja alles super aufgebauscht, das war alles super dramatisch. Und dann hat er gesagt, ja, du hast das nicht in die Band geschafft, aber ich würde dir gerne anbieten, für mich zu arbeiten. Ich finde dich toll, ich glaube, du bist eine sehr, sehr talentierte Frau und ich würde mich freuen, wenn du fertig bist mit deiner Ausbildung, dass du für mich arbeitest als Tänzer und Choreografen. Und ich war so, oh, okay, cool. So, wow. Und dann bin ich zurück nach Berlin, habe meine Ausbildung fertig gemacht und habe dann direkt angefangen, für Deadlift Dizos damals zu arbeiten. Also auch eine ganz andere Richtung, weil ich wollte eigentlich immer Theater machen, ich wollte immer unbedingt so Contemporary tanzen, dann wurde ich auf einmal in so eine Fernseh-Commercial-Hip-Hop-Welt auf einmal so reingeschmissen. Ja, ja. Also das war, wie gesagt, wieder alles nicht so gelaufen, wie es geplant war.
Das ist, so. Das ist dann der Übertitel.
Genau. Ja, Story of My Life, mehr oder weniger. Genau, und dann hab ich da mit Detlef, ich glaube, wir haben fast 8-9 Jahre zusammengearbeitet.
Wahnsinn. Mhm. Was hat das beinhaltet? Was hast du da alles gemacht?
Also ich war viel unterwegs mit ihm. Das war ja wirklich zu so der Zeit, wo der riesengroß war, Detlef D'Souza. Also wir haben unheimlich viele Workshops gegeben. Wir sind viel gereist. Wir haben Choreografien gemacht für Darsteller und Sänger. Ich habe viel Background getanzt. Ich habe choreografiert für Leute. Ich habe Unterricht gegeben. Also ich war eigentlich ständig nur auf Achse. Also es war viel, viel Fliegen, viel Zugfahren, viel Hotel, was alles total spannend war. Also es war alles so eine Welt, wo ich immer gedacht habe, oh, das ist bestimmt total cool, wenn man da mal reinkommt.
Deutschlandweit, europaweit, weltweit?
Europaweit mit Detlef, genau. Also halt, ja, genau. Und ja, halt das Einzige, was mich immer so ein bisschen gestört hat, war diese öffentliche Aufmerksamkeit. Mhm. Da war ich nicht so ein Fan von dem, weil wir viel Fernsehen gemacht haben. Ich habe ihn dann auch assistiert noch in anderen Popstar-Staffeln. Er hatte dann seine eigene Tanzshow auf Viva, Dance Star. Da war ich auch mit Choreografin. Hatte eine Phase, wo ich wirklich einfach viel im Fernsehen war, wo mein Gesicht wirklich oft zu sehen war. Und dieses Erkanntwerden auf der Straße war gar nicht meins. Das war gar nicht meins. Ich fand das war mir peinlich, das war mir unangenehm. Heutzutage ist es noch schlimmer mit Social Media. Zum Glück gab es das damals noch nicht. Aber dass die Leute oft das Gefühl haben, die kennen dich. Mhm. Und dass die einfach ankommen können, dich einfach anfassen können, dir irgendeine Meinung einfach
ungefragt
ja. Und das war alles für mich ganz unangenehm. Also das war nicht meins. Und ich glaube, das Absurdeste war, und da sieht man halt auch, dass Fernsehen einfach total blendet. Ich war irgendwie im Supermarkt und ich glaube, ich war bei Lidl einkaufen, ne? Wie man halt so random. Bei Aldi random und Lidl einkaufen geht. Und habe eingekauft und dann waren so zwei Mädels hinter mir und die haben getuschelt. Und dann war es so, ah, das ist doch die Julie Denise. Ach Quatsch, die würde doch niemals bei Lidl einkaufen gehen. Wo ich gedacht habe, oh wow. Also das ist, ja, also Fernsehen ist halt für Leute, die damit gar nichts zu tun haben, eine totale Wunderwelt, glaube ich. Und das ist halt einfach nur ein Job wie jeder andere. Mhm. Es ist halt alles geplant und es ist halt alles fake. Also war es damals schon, ist es heute immer noch und durch Social Media, ich glaube auch die Welt, ist halt super falsch. Und dieses Scheinbild, das war alles nicht meins. Das mochte ich nicht. Ich glaube vielleicht auch mit meinem Kind, weil ich auch nicht erkannt werden wollte, wenn mein Sohn dabei ist und so. Mhm. Und dieses, dass man auf so ein Podest gehoben wird, dass die Leute denken, du bist was Besseres als sie. Dadurch, dass ich auch, ich komme halt aus einer Familie, wo irgendwie, man musste immer kämpfen. Also ich komme nicht aus einer reichen Familie, es war halt immer, wir mussten für alles kämpfen und auf einmal denken die Leute, dass ich das nicht muss. Mhm. Und das war nicht.
Sehr spannend, ja.
War gar nicht meins. Und ich hatte Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die fanden es total toll. Die haben sich dann halt irgendwie um 14 Uhr auf den Alexanderplatz gestellt, weil sie wussten, da kommen die ganzen Schüler und dann erkennen sie und wollen Fotos. Okay. Und für mich war das gar nichts. Also ich habe mich da, deswegen wollte ich halt eigentlich immer ans Theater, weil ich dann auf der Bühne bin, da finden die Leute mich toll und dann komme ich aus dem Ausgang raus, hinten aus dem Bühnenausgang und im Idealfall erkennen mich die Leute nicht. Mhm. Und dann bin ich wieder ich und das wurde mir so genommen. Also so Julie, ich als Person war auf einmal, die haben mich da so reingeschmissen und ja, das war, also den Job, wenn ich den gemacht habe, habe ich geliebt, aber was der Job mit sich gebracht hat, das mochte ich nicht.
Ja. Wie kam der Wechsel? Wann kam der Wechsel?
Der Wechsel kam, dass ich gemerkt habe, dass ich total ausgebrannt war. Ich konnte nie wirklich Urlaub nehmen, weil du hast halt nicht wie Musical kein festes Gehalt. Mhm. Du bist halt Freelancer. Du lebst von Job zu Job zu Job. Ich hatte natürlich dann irgendwann auch einen Namen in der Szene und musste nicht mehr vortanzen gehen, sondern wurde angerufen für Jobs. Aber auch da gab es halt Zeiten, da hast du einen Job nach dem anderen gemacht. Und dann kam halt meistens so der Winter, wo halt dann so langsame Songs gespielt wurden, wo du keine Tänzer brauchst. Das heißt, du musstest im Sommer jeden Job annehmen. Das heißt, ich war, glaube ich, die ersten 10 Jahre nicht einmal mit meinem Sohn im Urlaub.
Wow.
Weil ich halt immer arbeiten musste zu der Zeit. Ich habe immer meine Mutter mit ihnen in Urlaub geschickt, aber ich war nie mit im Urlaub. Und ich war einfach müde. Also ich war müde von diesem Fernsehen, weil Fernsehen bedeutet halt auch, wenn man so Produktionen macht, viel sitzen, viel warten. Mhm. Du arbeitest unheimlich viel an Choreografien und inszenierst was. Und in Deutschland leider bei den meisten Fernsehproduktionen, es ändert sich langsam, aber damals war es wirklich so, das hat die Regisseure halt null interessiert. Also letztendlich hast du nichts von der Choreografie gesehen. Oder dann hieß es, ja, könnt ihr einfach nur posen, wo du so denkst, wir haben eine Woche lang jeden Tag 4 Stunden trainiert, um diese Choreo reinzukriegen. Und jetzt kommen wir ja an und du sagst mir, die Leute sollen einfach nur alle 4 Takte eine andere Pose machen. Also es war sehr, ja, okay, war sehr frustrierend teilweise. Ja. Es war auch als Frau damals sehr schwer, sich durchzusetzen. Mhm. Dennoch als schwarze Frau, die aussieht, als wäre sie erst 18. Also es war alles immer Ellbogen. Ja, es war immer Ellbogen, ich musste immer kämpfen. Ich hatte Glück, dass die Künstler immer sehr hinter mir standen, also die haben mir immer Rückhalt gegeben. Aber es war halt immer ein Kampf. Also es war immer ein Kampf, denn auch Jobs zu kriegen war immer ein Kampf. Man hatte halt nie Ruhe. Also ich konnte nie wirklich mal zur Ruhe kommen. Und wenn ich dann im Urlaub war, dann doch vielleicht mal war, dann kam ein Anruf, willst du den Job machen? Und ich so, verdammt, ich bin nicht da. Und dann konnte ich meinen Urlaub schon gar nicht mehr genießen, weil ich wusste, okay, jetzt in dem Moment verliere ich gerade Geld, weil ich gerade Urlaub habe. Also es war alles, das ging nicht mehr. Mhm. Genau, und dann war ich so ausgebrannt, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, Mama, ich gehe jetzt nach Hamburg, ich gehe jetzt vortanzen für König der Löwen und Tarzan und wenn das beides nichts wird, dann, keine Ahnung, muss ich einen neuen Beruf erlernen.
Hast du gesungen?
Nee, also ich habe immer so für mich ein bisschen gesungen, aus Spaß, aber nie wirklich professionell. Nee, ich wusste, dass bei Tarzan musste man nicht singen, wenn man nicht will. Und bei König der Löwen, ja, aber dadurch, dass ich gedacht habe, ich bewerbe mich ja als Tänzerin. Also ich wusste, ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich würde gerne einen Job machen, wo ich mal ein Jahr lang Ruhe habe.
Wo bist du?
Genau, wo ich einen Vertrag unterschreibe, wo ich eine Krankenversicherung habe, weil als Freelancer hast du das alles nicht. Du musst Steuern nachzahlen, du musst deine eigene Krankenversicherung machen. Es ist unheimlich anstrengend. Und habe gedacht, ich hätte so gern einfach mal Ruhe. Ich hätte einfach mal für ein Jahr Ruhe, das wäre so schön. Und habe mich dann für die beiden Stücke beworben. Mhm. Genau, bei Stage Entertainment. Und wurde dann auch zum Glück eingeladen, was ich dann im Nachhinein mitgekriegt habe, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, dass man überhaupt eine Einladung kriegt. Genau. Und habe dann da für die beiden Stücke Audition gemacht, damals in Hamburg.
Und mit Tarzan hat es geklappt.
Genau.
Hat es bei beiden geklappt?
Nein, also ich habe erste Runde Tarzan gemacht und den Tag danach gleich König der Löwen. Und ich glaube irgendwie in der... Das ist eine andere Geschichte. Und dann, glaube ich, war es, dass Tarzan hat relativ kurz danach schon das Finale gehabt. Und König der Löwen war irgendwie erst 4-5 Wochen später. Also da wurde ich in die zweite Runde eingeladen, aber das war erst viel, viel später. Und dann kam der Anruf von Tarzan, du bist auf Hold. Wir haben uns erstmal für jemanden entschieden, der die Show schon gemacht hat. Und ich war so, was ist ein Hold? Keine Ahnung. Ne? Null in der Musical-Welt. Und ich war dann so, okay, alles klar. Und habe gedacht, naja, aber du hast ja noch das Vortanzen für König der Löwen. Alles gut. Wenn das nicht geht, dann machst du halt irgendwas anderes. Dann, glaube ich, 2 Wochen später kam ein Anruf von Tarzan und es hieß, ach, übrigens, wir wollen dich jetzt doch haben. Und ich war so, oh, cool, super. Wann fange ich denn an? Und die waren so, ja, am besten vorgestern.
Huh?
Und ich war so, hä? So, ja, die wir eigentlich engagiert haben, die hat sich verletzt. Die wird Langzeit raus sein.
Ach, krass.
Und die sollte früher einspringen. Du hast bis morgen Zeit, dich zu entscheiden.
Oh Gott.
Und ich habe halt in Berlin gelebt.
Warst du eben, du warst in Berlin.
Genau. Und ich war so, habe aufgelegt und ich so, Mama, ich muss mich jetzt bis morgen entscheiden, ob ich nach Hamburg ziehe. Und das war
Wie alt war dein Sohn?
Mein Sohn war, das war 2010, der war 10. Der war 10. Und ich habe ja extra Hamburg genommen, weil ich ja wusste, dass diese Zugstrecke eigentlich auch relativ entspannt ist. Das sind 2 Stunden, was in Berlin jetzt von Tegel nach Tempelhof ist. Also das ist ja für Berliner ist das ja nicht 2 Stunden. Ne? Und deswegen habe ich damals gesagt, wenn ich irgendwo woanders einen Job nehmen würde, dann in Hamburg, weil ich dann, auch wenn ich möchte, hin und her pendeln könnte. Und habe dann mich mit meiner Mutter hingesetzt und dann haben wir alles irgendwie besprochen und diskutiert und Pro und Kontras. Und dann hat sie gesagt, gut, dann sagst du morgen, dass du kommst.
Wow.
Und dann gefühlt, glaube ich, 3 Tage später stand ich dann da im Theater in der Neuen Flora mit meinem Koffer und so, hallo.
Ich bin
die Neue. Halt komplett aufgefallen auch. Man hatte damals natürlich, als Freelancer muss man ja auch immer so ein bisschen auffallen. Hatte so einen Irokesenschnitt, so die Seiten wegrasiert und oben so ein bisschen lang und war halt so null Musical-Welt. Null. so das Hip-Hop-Mädchen, die aus Kreuzberg kommt. Und dann habe ich auch so im Nachhinein gehört, dass dann Leute auch irgendwie rumgegangen sind, was so, oh, da ist die neue, müsst ihr aufpassen, die kommt aus Kreuzberg, zum Hip-Hop-Mädchen. Und habe schon, genau, ja, genau, so dieses kleines Richtig-Aggo unterwegs. Und ich war einfach total überwältigt von diesem ganzen Musical-System, weil ich das ja auch gar nicht kannte. Also ich wusste nichts. Ich bin da hingekommen und ich wusste einfach nichts. Ich hatte Glück, ich hatte durch meinen Freelance-Jobs, kannte ich ein paar Leute in Hamburg, habe da eine Wohnung gekriegt von jemand, der irgendwie auf Tour war, meinte, komm, ich bin die 2 Monate jetzt weg, so lange kannst du meine Wohnung haben und derzeit kannst du dir was anderes suchen. Mhm. Da hatte ich Glück, aber ja, das war dann willkommen bei Stage Entertainment.
Ganz kurzer Ablauf. Du hast bei Tarzan angefangen. Mhm. Wie ging deine Karriere nur bei jetzt als Musical-Darsteller? Mhm. Weiter.
Genau, Tarzan, erstes Jahr als First Class, zweites Jahr Swing. Danach bin ich zu Rocky das Musical gekommen, auch in Hamburg. Das war mein erster Dance Captain Job und Swing. Danach wurde ich angefragt, wieder zurück zu Tarzan zu gehen, weil die einen Dance Captain Assistant brauchen. Bin dadurch dann nach Stuttgart gezogen, weil Tarzan umgezogen ist. Hab dann 3 Jahre Tarzan gemacht in Stuttgart. Danach hatte ich das Glück, hab darauf im gleichen Haus Mary Poppins gekriegt. Als First Class mit meinem ersten Cover. Danach in dem Haus auf der anderen Seite habe ich den Bodyguard gekriegt. Auch als Swing- und Dance-Captain. Dann bin ich das zweite Mal schwanger geworden. Diesmal geplant. Und danach wurde ich wieder reingerufen, um auszuhelfen bei Aladdin. Als First Cast wurde dann verlängert, zum Glück während Covid- und Lockdown-Zeit. Mhm. Mhm. Bin dann aber Swing geworden. Und danach kam Tina. Genau. Ja, ja, wow.
Hast du durchgearbeitet, seitdem du 18 bist?
Ja. Ja.
Holy Mother, ja, of. Okay.
Ja, ich glaube, die einzige Wahnsinn. Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe, war halt, als ich schwanger war und dann, ja, die Covid-Zeit natürlich. Aber sonst hatte ich das Glück, muss man wirklich, wirklich sagen, das, ja, Glück, dass ich immer bei Stage Entertainment einen Job nach dem anderen gekriegt habe. Mhm. Wirklich. Also mit fließenden Übergängen, dass ich teilweise tagsüber geprobt habe und die andere Show abends noch gespielt habe. Also so schon. Okay. Was ich weiß, was nicht selbstverständlich ist, mhm, aber ich hatte wirklich großes Glück, dass ich, ja, auch besonders jetzt hier in Stuttgart seit, wann bin ich hergezogen, 2013, seit 10 Jahren eigentlich immer einen Job hatte.
Hier sein konntest, das ist mir. Ja. Wann warst du in Amerika?
Ich war in den USA, das war, als ich Freelancerin war. Wie alt war ich? Ich glaube 23. Da war das so, dass ich bei einem Nike Dance Contest gewonnen habe. Und der Gewinn war, dass man Nike-Athlet wird und eine Woche in Los Angeles mit, die bezahlen die Tanzschule, Hotel, bla bla bla. Okay. Da habe ich gesagt, ich habe ja eine Freundin, die da gerade ist, mhm, könnte ich vielleicht das Geld haben von dem Hotel, weil ich könnte ja bei ihr schlafen und dafür lieber länger da bleiben.
Ja.
Genau, weil ich war so, na, wenn du schon mal da bist, eine Woche bringt dir ja gar nichts. Ja. Ne? Dann war ich dann 2 Wochen da und habe mich total, also tänzerisch, ich rede nur auf tänzerischer Basis, total in diese Stadt verliebt, weil es gab so viel Angebot.
Ja.
Du konntest wirklich Klassen nehmen von morgens bis 11:30 Uhr nachts.
Krass.
Und habe dann mich mit meiner Mutter unterhalten und meinte so, Mama, ich glaube, um einfach so next level tänzerisch noch besser zu werden, muss ich da nochmal hin. Mhm. Und wirklich intensiv da nochmal Klassen nehmen. Und habe dann während der Zeit ja schon für Detlef gearbeitet, habe dann ganz viel Geld angespart und habe ihr gesagt, Detlef, ich würde gerne für 3 Monate einfach nach Los Angeles, um noch besser zu werden. Also auch für mich, aber auch natürlich für, mhm, unser Business einfach. Mhm. Und habe das dann gemacht und habe das dann, glaube ich, war dann 3x3 Monate immer da.
Okay.
Also teilweise wirklich so, weil ich glaube, man durfte damals auch nur 3 Monate irgendwie da sein.
Visumsmäßig?
Bin, oder? Dann wirklich teilweise für 1 Woche nur nach Deutschland gefahren.
Wow.
Hab ein paar Jobs gemacht und bin dann wieder zurück. Also einfach, damit ich dann wieder mein neues Visum kriege.
Ja.
Genau. Und ja, hab da ganz tolle Menschen kennengelernt, Freunde, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Und hab unheimlich viel über die Industrie gelernt, über wie schön die Seiten sein können und wie schrecklich die Seiten sein können.
Beispiel,
dass du in Los Angeles, wenn du zu einer Audition gehst, das Erste, was passiert, wenn es ein Open Call ist, also wenn jeder kommen kann, dass du in eine Reihe gestellt wirst, jemand vorbeikommt und sagt, danke, nein, danke, nein, danke, nein, du darfst bleiben, danke, nein, danke, nein. Also das tänzerisch erstmal, das zählt erstmal gar nicht, sondern erstmal ist der Look ganz, ganz wichtig. Und dann letztendlich aber auch, kennst du den Choreografen oder nicht? Weil die, was im Nachhinein, was ich dann verstehe, weil meistens, wenn sie jetzt zum Beispiel für Tourneen Leute suchen, und ich habe dann später auch bei Detlef Sachen choreografiert, wo ich mit Leuten eine Weile auf Tour sein musste, natürlich nehme ich lieber Leute, mit denen ich mich verstehe. Natürlich nehme ich lieber Leute, die ich kenne, wo ich weiß, mit denen kann ich auch 2 Monate auf Tour sein und wir verstehen uns und die gehen mir nicht auf den Sack, als dass ich irgendjemanden buche, den ich nicht kenne. Genau. Und es war damals für mich aber ein totaler Schocker. Dieses, da sind so gute Leute und ihr nehmt doch wieder die gleichen. Ja. So, was natürlich auch viel PR ist, weil wenn natürlich sagt, Justin Timberlake macht eine neue Audition, weil er auf Tour geht, wissen alle, er geht auf Tour. Und dann kommt er schon in die Medien. Also letztendlich sind auch viele Auditions nur PR.
Okay.
Was natürlich schade ist, aber du musst natürlich trotzdem hingehen, damit der Choreograf dich wenigstens sieht. Also man muss sich so eine Liste hocharbeiten. Du musst immer in die Klassen von den Leuten gehen. Du musst halt immer die Beste sein. Du musst so gut sein, dass sie dich nicht übersehen können. Weil nur dann hast du eine Chance. Und das war ziemlich hart. Und meine Mutter hat dann auch irgendwann gefragt, na, hast du nicht Lust, nach Los Angeles zu ziehen? Und dann war ich so, ganz ehrlich, Mama, ich habe hier so ein gutes Leben in Deutschland, was ich mir hier schon erarbeitet habe, dass ich nicht mehr zu Auditions muss, dass ich angerufen werde, dass ich eigentlich auch ein bisschen Geld sparen kann. Ich habe da Leute kennengelernt, die waren ein Jahr lang mit Janet Jackson auf Tour und haben das Jahr danach wieder im Auto gelebt. Weil es einfach so, keiner hatte eine eigene Wohnung, alle haben in WGs gewohnt, viele haben noch in der Bar gearbeitet, eine Freundin von mir hat als Tripperin nebenbei noch gearbeitet, weil wenn du zum Beispiel aus Deutschland kommst und ein Arbeitsvisum kriegst, kriegst du ein Visum, dass du aber nur in diesem Beruf arbeiten kannst. Das heißt, wenn ich jetzt als Deutsch da hingehe und sage, ich bin Tänzerin, kriege ich ein Visum fürs Tanzen. Das heißt, ich darf nicht in einem Café arbeiten. Das heißt, ihr einziger Weg, um Geld zu verdienen, bis sie einen Tänzerjob gekriegt hat, den sie gerne machen wollte, hat sie in einem Striplokal gearbeitet, weil das gilt als Tanzen. Und da habe ich dann gedacht, also so als so mal hin und her und vielleicht zwischendurch mal einen Job machen, weil ich da Bock drauf habe und angefragt werde, aber ich möchte da nicht leben. Also Los Angeles ist eine Stadt, die ist super schön, wenn du viel Geld hast und ganz furchtbar, wenn du kein Geld hast. Und das war es mir dann auch nicht wert. Also einfach nur, damit ich dann den Leuten sagen kann, ich arbeite in Los Angeles und mich macht es letztendlich nicht glücklich.
Ja. Und was war das Positive dran? Weil du meintest...
Also das Positive war natürlich die Tanzklassen. Die Tanzklassen, du hattest... ganz, ganz viel Angebot, unheimlich viel diverses Angebot von klassischem Ballett. Danach hattest du eine Turn-Klasse, danach hast du Hip-Hop gehabt, danach hattest du Steppen. Also ich war wirklich, ich hatte so eine Unlimited-Klasse für 2 Schulen, für Debbie Reynolds damals und fürs Millennium Dance Complex, was zum Glück damals auch noch in einer Straße war. Ja. Dann habe ich mir so ein schrottiges Fahrrad gekauft, weil in Amerika läuft man ja nicht. Und bin dann wirklich so von einer Schule zur anderen immer hin und her gefahren und das war halt krass. Also du bist so viel schneller besser geworden, weil die Konkurrenz viel, viel größer ist. Und du kriegst halt so viel verschiedenen Input. Also es war wirklich, ich habe das aufgesaugt. Also ich habe es geliebt da. Aber ich habe auch gedacht, ich habe das halt geliebt, weil ich Tourist war. Weil ich wirklich halt mich nur auf Tanzen konzentrieren konnte und nicht noch gucken musste, wie ich irgendwie Geld verdiene. Und habe ganz, ganz tolle, tolle Leute kennengelernt, die mir immer noch sehr nah sind und ja, leider immer noch auf der anderen Seite der Welt leben. Aber mit dem ich, also halt auch Zeiten einfach, ich kann kein Deutsch mehr sprechen, Memories, Erinnerungen einfach verbinden.
Ja.
Ja, weil die auch viele auch da gerade nach Los Angeles gezogen sind und ja, man sich da so zusammen durchgeboxt hat, die haben mich denn, dann hat mich ein Lehrer gesehen, David Moore, der jetzt auch immer noch riesig ist, der hat da auch gerade erst angefangen und ich saß halt abends als Deutsche, 23:30 halt an der Bushaltestelle, weil ich gedacht habe, naja, er fährt jetzt halt nach Hause, ne, mit dem Bus. Der kommt mit seinem Auto und sagt so, sag mal, was machst du hier? Ich soll nicht weiter auf dem Bus. Also bist du wahnsinnig? Du kannst doch nicht hier um 23:30 nachts mit dem Bus nach Hause fahren. Und ich habe halt gedacht, kleines, toughes Mädchen in Berlin, so, hey, ich bin aus Kreuzberg, was willst du mir denn erzählen? Klar, mach ich doch zu Hause auch. Und er so, nein, das machst du nie wieder, steig ein, ich fahre dich, hier ist meine Nummer, egal wo du bist, nachts rufst mich an und dann hole ich dich ab. Und ich habe das halt nicht verstanden. Und irgendwie so gefühlt 2 Tage später habe ich es dann verstanden, weil dann saß ich im Bus und jemand stand vor mir, hat oben an den Griff sich festgehalten und der Pullover ist hinten hochgegangen und der hatte halt knallhart eine Waffe hinten drin in der Hose.
Krass!
Und als, und jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, das kennen wir halt nicht. Ja. Ne? Und ich saß da und diese Waffe stand halt genau vor meiner Nase und ich saß da und habe gedacht, boah, wenn er jetzt Bock hätte, der könnte mich einfach erschießen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich, was er meint. Weil wenn die Leute das selbst tagsüber für die, dass das was ganz Normales ist, Ja, und das musste ich auch erstmal verstehen. Dieses Level an Gefahr ist ein ganz anderes in den USA als in Deutschland. Damals. Weiß nicht, ich meine, vieles passiert, was man nicht weiß, aber damals für mich, so wie ich mein Leben kannte in Deutschland und was ich dann da gesehen habe, das waren halt, wow, okay, ja, das ist nicht nur so in den Filmen, es ist wirklich so hier.
Wie bist du Associate Choreographer bei Moulin Rouge geworden?
Das
hat ja nichts mit Stage Entertainment zu tun.
Nee, da schließt sich dann der Kreis wieder. Als ich damals nach Los Angeles gezogen bin, durfte ich ja nicht arbeiten. Ich hatte ja kein Arbeitsvisum. Mhm. Und es gibt so bestimmte Clubs oder Veranstaltungen, wo Choreografen ihre Sachen vorstellen können.
Okay.
Die holen sich dann Leute ran und sagen, hey, ich würde gerne was vorstellen, ich habe aber kein Geld.
Yeah.
Aber es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, weil du dich einmal als Tänzer präsentieren kannst, mhm, für Agenturen oder für Künstler. Und die können ihre Arbeit präsentieren.
Ist das eine Bühne?
Genau, es ist eine Bühne, es ist ein Club. Genau, es ist ein Club.
Und
genau, das heißt, früher hieß es Karneval. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und es war dann gefühlt so alle einmal im Monat oder alle zwei Monate, mhm, dass man sich anmelden musste als Choreograf und sagt, ich würde gerne was zeigen. Und das ist dann wirklich wie in einem Konzert. Also du hast dann die Bühne und Leute stehen halt und die wichtigen Leute sind dann halt oben. Und, mhm, und da war die Sonia Tahe auch.
Okay.
Die gerade nach Los Angeles gezogen ist und war damals auch die Freundin von dem David Moore und hat gefragt, ob ich nicht für sie tanzen möchte.
Mhm.
Habe gesagt, ja klar, weil ich darf ja sowieso nicht beruflich hier,
ja,
tanzen, aber klar, würde ich sehr, sehr gerne machen. Und fand damals ihren Style schon sehr außergewöhnlich. Habe gedacht, krass, die Frau ist sehr besonders.
Mhm.
Und habe dann, glaube ich, zwei, drei Gigs für sie getanzt und so habe ich Sonia damals kennengelernt. Und dann, als ich dann wieder zurück nach Deutschland bin, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre später, ist Sonia nach New York gezogen, hat So You Think You Can Dance choreografiert und ist explodiert als Choreografin.
Um Gottes Willen, jetzt wird für mich ein Schuh draus.
Genau.
Also die Sonia
ist das? Die Sonia Tahe, genau, die ist das. Genau. Und die ist wirklich in der Szene explodiert durch diese Show.
Okay, warte, ich muss kurz ausrasten. What?
Ja.
Ja, okay, jetzt weiß ich auch, was du mit besonderem Style meinst.
Ganz genau.
Das ist ja, die ist ja...
Die ist unfassbar, ja. Die ist halt so original. Also alles,
ja,
was die macht, kommt halt von ihr. Das ist nichts, was von außen rangetragen wird, was sie mal gesehen hat. Es kommt alles von ihr. Und das ist halt so ein Mut, den du überhaupt erstmal entwickeln musst als Choreograf, dass du sagst,
ja,
ich mache das, was aus mir rauskommt, ohne zu gucken, ob das gut ankommt. Also
ja,
das kommt wirklich viel von ihr, von innen, was
ja
halt sehr, sehr spannend ist. Genau, das war damals. Das war, ja, vor... Wie alt war? Ja, das war auch schon, ja, fast 20 Jahre her. Dann habe ich ja damals Rocky gemacht in Hamburg mit dem Regisseur Alex Timbers.
Mhm.
Der hat, war der Regisseur von Rocky. Die sind dann noch irgendwann nach Stuttgart gezogen, als ich bei Tarzan war. Und die Choreografin musste irgendwie früher weg und hat gefragt, Julie, du bist ja hier, könntest du vielleicht übernehmen, wenn ich weg bin, weil ich kann nicht bis zur Premiere kommen.
Okay.
Dann weißt du, ja klar, wenn mich das Haus hier gehen lässt, dann mache ich das sehr gerne. Und hier das Haus war so lieb und hat mich gehen lassen. Und deswegen hat der Alex Timbers mich dann schon in so einer Social-Choreografen-Rolle gesehen, wie ich,
mhm,
arbeite, wie ich Sachen zusammenstelle, wie ich Sachen, mhm, ändere. Dann kam Jahre später Lockdown. Und dann kam ein Anruf von Christoph Drewitz, der damals mein Resident war,
mhm,
bei Rocky.
Bei Rocky, genau.
Und er hat angerufen, und zwar er hat angerufen, ich habe gesehen, dass er angerufen hat, ich habe den Anruf verpasst. Und war so, ah, Christoph, genau, und hat er mir eine Nachricht geschrieben, Julie, ruf ich mal zurück, ich glaube, ich habe einen Job für dich. Und Christoph Drewitz ist ja jemand, der macht ja alles. Der macht ja wirklich alles. Das ist ja unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie dieser Mensch überhaupt überlebt. Und habe schon gedacht, so, oh, vielleicht will er mich anfragen für Bibi und Tina. Keine Ahnung, ist ja eigentlich gar nicht so meins. Das soll auch null arrogant klingen, aber das war so, oh, das ist halt auf Tour und das,
ja,
möchte ich eigentlich nicht.
Ja.
Weil das war so das Letzte, was ich wusste, was er macht. Und dann meinte mein Mann zu mir, du rufst ihn jetzt an. Dann hast du sowieso gerade nichts zu tun. Wir sind den ganzen Tag zu Hause rum, du rufst ihn jetzt an. Und dann habe ich Christoph angerufen und er meinte nur zu mir, sag mal, hast du schon mal was von Moulin Rouge gehört? Und dann war ich so, ja, habe ich schon, ich habe Sachen gesehen und wusste auch, dass Alex Timbers der Regisseur war. Ich habe Alex schon angeschrieben, habe ihn gefragt, ob es nach Deutschland kommt. Er meinte, ja, nach Köln. Habe ich gesagt, ja, kann ich nicht machen, schau Kakao. Und dann war er so, ja, ja, deswegen rufe ich ja nicht an. Ich rufe ja nicht an, damit du da tanzt. Ich rufe dich an, weil wir suchen eine Social Choreografin. Und er so, was? Es war halt immer ein Traum, aber in Deutschland sowas zu werden bei so einer großen Produktion ist,
ja,
fast unmöglich.
Ja.
Und dann meinte ich so, was? Und er so, ja, weil die wollen unbedingt jemanden aus Deutschland haben, die Choreografin möchte unbedingt eine Frau haben Und Alex hat dich vorgeschlagen, weil er dich erkennt.
Yeah.
Und dann war ich so, ja, klar. Und dann meinte er, ja, du musst aber noch, du musst Audition machen. Das macht der, macht die Associate aus London mit dir. Und dann wirst du noch ein Interview machen. Und damals wusste ich aber nicht, wer es choreografiert. Das kam irgendwie noch nicht raus. Und dann habe ich diese Audition gemacht. Das lief auch alles ganz gut. Und dann hieß es, ja, in 3 Tagen hast du einen Zoom-Call mit Sonja Thal, der Choreografin. Und ich war nur so, Sonja? Und er meinte, Christoph, kennst du die? Ich so, ja. Und er so, ist ja noch besser. Ich so, aber ich weiß nicht, ob die sich noch an mich erinnert. Ist halt Jahre her. Und er so, ja, machst jetzt das Interview. So, dann fängt dieser Zoom-Call an. Und dann saßen wir halt beide so ein bisschen weiter weg, weil sie natürlich wieder irgendwo anders was choreografiert hat. Ich glaube, die saßen in irgendeiner Bilderausstellung, total abgefahren, mit ihrem Hund und Leute, die hinter ihr rumgewuselt haben. Und sie saß halt so ein bisschen weiter weg und dann war sie so, ja, erzähl mal ein bisschen was von dir, was hast du denn so gemacht? Und ich habe auch ihren Namen gar nicht erwähnt. Ich meine so, ja, ich habe das gemacht, die Ausbildung. Dann als Freelancer war dann in Los Angeles, habe da ein bisschen getanzt und dann habe ich gemerkt, wie sie immer näher an diesen Bildschirm angekommen ist. Und dann hat sie so ganz kurz innegehalten und war nur so, bist du meine Julie? Die Julie aus Los Angeles? Und ich war nur so, ja, sie so, Interview beendet, du hast den Job. Und dann haben wir eigentlich, nur noch unterhalten und ja, uns ausgefragt, wie, was das Leben macht, wie, was alles so passiert ist, genau. Und es war, ja, so Freelance und Stage Entertainment kamen dann so zusammen, ist so zusammen verschmolzen. Deswegen, ich sage auch immer allen Leuten, egal was ihr macht, macht euren Job gut, weil man weiß nie, wann man die Leute wieder sieht. Und was man für einen Eindruck hinterlässt, ist halt, ich glaube, gerade in unserer Branche super, super wichtig. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja krass, hier kommt gerade alles zusammen.
Wahnsinn, voll die Loop.
Genau. Und dadurch, so habe ich dann den Job gekriegt. Und das ist halt auch so lustig, weil mich halt natürlich viele Leute fragen, wie hast du das gemacht, hast du dich beworben? Ich so, nee. Ich hatte das Glück, dass ich angefragt wurde. Und hatte auch noch das Glück, dass alle Leute, die involviert waren, schon mit mir gearbeitet haben.
Ja, du hast halt permanent gearbeitet und hast halt dich ja quasi jeden Tag bewiesen.
Genau.
Das ist ja nicht
also ich, hab, ich, hatte, ich hatte wirklich, wirklich großes Glück.
Ja.
Wirklich großes Glück.
Das ist vorher schon so ein bisschen angerissen mit dem, das wäre eine andere Geschichte. Ich habe dich ja kennengelernt als jemand, der fitnessmäßig unfassbar unterwegs ist, weil das ist dann ja auch noch so ein Nebenzweig von dir. Also du bist hier Dance Captain, du bist Mama, hast jetzt auch noch eine kleine Tochter zu Hause, bist Ehefrau, bist hier einfach auch noch bei der Inclusion und
Diversity
Group dabei. Also du bist einfach ever present und wenn du da bist, halt auch wirklich da. Und dann hast du auch noch diesen unglaublichen Fitnesszweig bei dir dabei. Ja. Wie schaffst du es, dass du dich nicht übernimmst, dass du da eine Balance findest, dass du, warum ist dir das so wichtig? Mhm. Was ist das?
Das mit dem Fitness hat angefangen, als ich bei Rocky war, weil Rocky das Stück für mich körperlich nicht ausgereicht hat. Okay. Und ich war so, nach Tarzan, was halt extrem physisch war, war Rocky halt so, ich könnte danach noch 3 andere Shows machen. Also es war wirklich, ich war halt nicht ausgelastet. Mhm. Und bin dann über Drew Sarich, der einen Boxtrainer hatte, ins Weightlifting gekommen, also ins Gewichtheben. Und er gesagt, ja, dann komm noch mal damit, wenn du noch was brauchst nebenbei, dann komm noch mit, weil die Tanzklassen sind halt immer abends und da haben wir halt gearbeitet.
Genau.
Und dann so, ja, okay, komm ich da mal mit hin. Und hab dann so angefangen mit Squats und also alles, was so ein bisschen Gewichtheben ist. Und dann kam aber dieses CrossFit. CrossFit ist praktisch Turnen, Gewicht heben, Cardio, also Laufen, Fahrrad, Rudern, alles zusammengemixt. Also es ist sehr spannend, weil man viel Techniken erlernen muss und wie beim Tanzen. Also ich habe da ganz schnell eine Verbindung zum Tanzen gesehen, weil du musst unheimlich viele Techniken lernen, du musst die mastern, bevor du weiterkommen kannst. Und das krass ist ja eigentlich wie beim Tanzen. Und das hat mir auch da wieder, fielen mir viele Sachen sehr leicht. Mhm. Und dann habe ich mich da irgendwie so, ja, so reingebissen. Und dann, als ich nach Stuttgart gekommen bin, habe ich auch in Möhring gewohnt am Anfang und da gab es um die Ecke auch gleich eine CrossFit-Box. Und dann war ich so, ja, dann machst du das halt auch. Und dann habe ich da damals auch meinen Mann kennengelernt, der, keine Ahnung, irgendwie gedacht hat, die ist süß und die hat Potenzial, die werde ich mal ein bisschen pushen. Und der hat mich dann immer mehr in dieses CrossFit reingezogen. Also das musst du noch machen und das musst du noch lernen und hier musst du noch stärker werden. Ne? Und es hat eigentlich mit ihnen angefangen. Also ich habe das so aus Spaß gemacht, weil ich dachte, naja, um fit zu sein für einen Job und es ist ja cool. Und er war halt, weil er auch sehr viel trainiert hat, so, du trainierst jetzt halt mit mir, du kommst jetzt halt sechsmal die Woche noch zusätzlich zu deinem Beruf, gehst jetzt auch nochmal sechsmal die Woche zum CrossFit, genau.
Und du hast gesagt,
so, ja, klar, natürlich. Aber auch, ich glaube, es lag halt auch daran, weil ich in Stuttgart war und ich hatte halt nur meinen Job.
Ja.
Und ich bin halt jemand, ich kann halt nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen. Ja. Also ich brauche irgendwas, was ich machen muss. Und ich dachte, gut, dann machst du halt das. Und da, ja, auch schnell Erfolge gesehen und das hat mich halt seitdem nicht mehr losgelassen. Also auch seit 2013 mache ich das jetzt, genau. Und krass. Zu der Frage, dass du dich nicht übernimmst, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das mache ich nicht. Also ich habe, das Problem ist, jetzt wo ich gerade bin im CrossFit, ich mache jetzt auch bald wieder eine Competition, dass man... Die Leute gucken dann immer an und denken, ja, du siehst immer so müde und so fertig aus, aber das soll doch eigentlich fit machen. Ich denke, ja, aber ich mache es halt ein bisschen extremer. Also Leute, die es aus Spaß machen, um fit zu sein für den Alltag und sich gut zu fühlen, die trainieren eine Stunde am Tag. Die gehen in eine Klasse und gehen dann wieder. Ich gehe in die CrossFit-Box und ich trainiere meistens 3 bis 3,5 Stunden, weil ich meinen Trainingsplan abarbeiten muss.
Okay.
Und bin dann halt erstmal durch. Und versuche dann irgendwie zu recovern, um dann auch noch eine Show zu machen. Aber ich mache das halt, weil es mir Spaß macht. Also es ist auch so ein bisschen meine Me-Time, weil ich morgens, wenn mein Mann früh aus dem Haus ist, ich bin halt immer morgens für unsere Tochter zuständig. Das heißt, es ist immer Tochter- und Mama-Zeit, dann wecke ich sie auf, dann frühstücken wir zusammen, dann quatschen wir, dann spielen wir, dann ziehe ich sie an. Dann bringe ich sie zum Kindergarten. Und dann ist halt die Zeit für mich. Als Dancecap, klar, muss ich trotzdem erreichbar sein, wegen Unbesetzung, pipapo. Aber das sind so meine 3 Stunden, wo ich mich nur um mich selbst kümmern kann. Wo ich nicht Mutter bin, wo ich nicht Frau bin, wo ich nicht Dancecapin bin, sondern da bin ich nur Julie und ich kann das machen. Das klingt für viele Leute wahrscheinlich verrückt, aber das machen, was mich glücklich macht. Und CrossFit macht mich glücklich. Dieses Gefühl nach dem Training, boah, ich habe was geschafft. Und das ist nicht immer positiv. Heute hatte ich zum Beispiel auch ein Workout, wo ich gedacht habe, boah, das ging komplett in die Hose. Aber auch da habe ich was gelernt. Also, und ja, es ist einfach so diese 3 Stunden am Tag, wo ich mich einfach nur um mich kümmern muss. Und das genieße ich sehr. Ich glaube, andere Leute gehen dann vielleicht lieber zur Massage oder gehen Kaffee trinken. Aber ja, mich macht es einfach glücklich, wenn ich mit meinem Körper arbeiten kann.
Es klingt einfach so, als wäre das schon von, seit du was 4 Jahre, 6 Jahre alt bist, als wärst du wired that way. Also einfach, als wäre das total deins und super schön und konsequent, dass du dann, wenn du sagst, du hast diese Zeit, das auch wirklich so verbringst mit etwas, was dich glücklich macht.
Ja.
Was einfach so beeindruckend ist, dass du, ich habe das Gefühl, du hast so viele Bausteine in deinem Leben, aber du bist so, du ziehst dir aus denen auch immer was raus. Also das ist jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, aber du bist ja wirklich jemand, der so der Mama sein so liebt,
ich
dass du
liebe
schwärmst
es.
Über deine Tochter. Da ist es nicht so, ja, und jetzt, ne, sondern du liebst das halt, aber du hast so viele verschiedene Sachen in deinem Leben, das ist krass.
Ja, aber ich glaube, ich kann das halt auch nur so lieben, weil ich halt auch den Ausgleich habe. Also ich glaube zum Beispiel, ich habe das ja auch gemerkt im Lockdown, wo ich dann auf Kurzarbeit war und mein Mann hat gearbeitet und auf einmal wurde ich in so eine Rolle geschoben, die ich für mich nie sein wollte. Ich wollte nie Hausfrau, Mutter sein. Und auf einmal war ich nur das. Und es war für mich ganz furchtbar. Ich hatte richtig Probleme damit umzugehen. Ich glaube, für viele in unserem Beruf dieses, was bin ich eigentlich ohne meinen Job auf einmal? Und ich hatte das Glück, dass meine Tochter da noch sehr, sehr klein war. Deswegen habe ich die Zeit auch genossen mit ihr. Aber es war trotzdem, war ich auf einmal so in einer Position, das reicht mir nicht. Und ich glaube, ich kann dieses Muttersein auch nur so sehr genießen, weil ich auch noch Sachen machen kann, die ich für mich mache. Ich glaube, es gibt bestimmt auch Frauen, die darin komplett aufgehen. Die einfach geboren, also meine Mutter zum Beispiel hat gefühlt, meine Mutter ist eine geborene Mutter. Das ist für sie das A und O. Das ist, also die geht da drin so auf. Ja, ich auch, aber ich brauche trotzdem noch was anderes. Weil ich glaube, wenn ich nicht was anderes hätte, könnte ich auch nicht Mutter sein so genießen. Genau, und deswegen... Deswegen, also ich bin... Beides ist eine Entscheidung und beides ist das, was... Deswegen sage ich das, was einen glücklich macht. Wenn es gibt Leute, die gehen da drin total auf und das macht die glücklich. Ich weiß für mich, mich würde das für einen bestimmten Zeitraum glücklich machen, aber nicht für immer. Und deswegen ist für mich halt... CrossFit macht mich glücklich und dann bin ich eine glückliche Mutter, die zu ihrem Kind zurückgeht, die nicht frustriert ist oder nicht traurig ist, sondern ich habe was für mich gemacht und das macht mich glücklich und jetzt kann ich mein Kind auch wieder glücklich machen.
Das ja. ist super schön, dass du ihm das so vorlebst, finde ich.
Ja, also ja, das ist mir natürlich auch wichtig für meine kleine Tochter, dass sie sieht, dass wenn sie will, dass sie alles machen kann, dass es nicht ist, du musst dich nicht entscheiden, ob du Mutter sein willst oder ob du arbeiten gehen willst. Es geht beides. Mhm. Es geht beides, auf jeden Fall.
Es ist halt ein bisschen Kraft aufwenden.
Genau, würde ich mal ja, sagen. Es ist ja auf jeden Fall. Aber es ist eine Entscheidung und man kann es machen. Mhm. Ja.
Ja. Cool, voll genial. Wie recoverst du? Einfach aus Interesse jetzt, wenn du denn dann mal recovern musst, wie warst du das?
Ich versuche, das klappt natürlich nicht so oft, tagsüber mich nochmal hinzulegen, dass ich irgendwie denke, okay, irgendwie wenn es nochmal 30, 40 Minuten sind, muss auch nicht unbedingt schlafen sein, sondern einfach nur mal auf der Couch liegen und wirklich einfach nur liegen. Ich merke natürlich, je älter ich werde, vor 10 Jahren habe ich gar nichts gemacht für Recovery. jetzt natürlich mit meinen 41 merke ich schon, dass ich viel mehr auf meinen Körper aufpassen muss, dass ich länger mich aufwärmen muss. Für den Sport, früher habe ich 10 Minuten gebraucht, heute mache ich wirklich meine 20, 30 Minuten, einfach um wirklich zu wissen, okay, halt auch mit der Verantwortung meinem Job gegenüber, weil CrossFit ist meine Leidenschaft, ist aber nicht mein Job. Meine Leidenschaft und mein Job ist Musical und dafür muss ich fit sein. Das heißt, ich muss aufpassen in meinem CrossFit, dass ich mich nicht verletze, damit ich meinen Job abends machen kann. Das heißt, Aufwärmen wird halt natürlich immer wichtiger. Stretchen ist wichtig. Ich meine, du bist ja mit mir in einer Garderobe. Du weißt, dass ich seit kurzem jetzt auch noch so eine Eistonne habe, die bei uns im Badezimmer ist. Die wirklich hilft, muss ich sagen.
Ich habe mich schon angesteckt, ne? Jeden Morgen Duschen, wenn ich fertig bin, die letzten 10 Sekunden ganz kalt aufgedreht und nochmal
geduscht. Ja, es hilft. Es hilft wirklich.
Ja, ich bin wirklich viel wacher den ganzen Tag über. Das ist crazy.
Ja, und ich merke es wirklich, wenn ich es nicht mache. Am nächsten Morgen merke ich es ganz krass. Und wir haben natürlich auch noch diese Boots hier im Theater. Das sind so eine, wo so Luft reingepumpt wird, wo so Druck auf die Beine gemacht wird und dann wird so losgelassen, dass es einfach die Durchblutung stärkt. Das versuche ich auch mindestens alle 2 Tage zu machen. Gehe einmal die Woche zu unserem Hausphysio, der mich auch kennt, seitdem ich nach Stuttgart gezogen bin.
Ja.
Das heißt, der kennt mich, dem muss ich nichts erklären. Wenn der mich, der fragt immer nur, ist es vom CrossFit oder ist es von der Show? Dann sage ich nachher, na, von was denkst du denn? Und dann weiß er schon Bescheid. man muss schon, je älter man wird, desto mehr muss man wirklich, ist Recovery eigentlich wichtiger als das Training an sich? Das merke ich mittlerweile. Das Training fällt leicht, aber dass man sich gut fühlt beim Training, da muss ich immer mehr Zeit investieren.
Was ist dein liebster Ort im Theater?
Das ist eine gute Frage. Mein liebster Ort im Theater, oh Gott, das ist so Klischee, aber ist die Bühne, auf der Bühne.
Left, right, back, front, center.
Mein Lieblingsort oder Moment ist, wenn ich im Wing stehe, bevor ich auf die Bühne gehe. Das ist es eigentlich, wenn die Show läuft, dass man im Dunkeln ist, dass man kurz für sich ist. Das ist mein Lieblingsort, genau. Der Moment kurz, bevor ich auf die Bühne gehe.
Zweite Frage. Was ist dein liebstes Geräusch im Theater?
Das haben wir hier leider gerade gar nicht. Aber früher, ich glaube, das ist auch, weil ich so mit klassischer Musik aufgewachsen bin. Ich mag das total gerne, besonders wenn man Streicher hat im Orchester, wenn die sich warm spielen. Dieses kurz vor der Show, wenn die Musiker sich warm spielen. Das klingt jetzt gerade bei uns Bettina einfach ein bisschen anders, weil wir natürlich eine Rockband haben.
Andi gibt es am besten.
Ich weiß, es klingt doch wunderschön. Aber ich mag das unheimlich gerne, wenn sich Streicher warm machen vor einer Show. Das ist mein Lieblingsgeräusch. Ja.
Sehr cool. Hast du noch eine Traumrolle? Irgendwas, was du noch von deiner Bucketlist streichen möchtest? Oder beziehungsweise in deinem Fall vielleicht auch jemand, mit dem du noch gerne arbeitest? Also irgendwas beruflich, wo du sagst, boah, ja, da hätte ich noch richtig Bock drauf.
Also, welches Stück ich einfach unheimlich gerne machen würde, aber einfach, weil das für mich, wie gesagt, ich komme ja aus dem Freelance-Bereich und mit Musical hatte ich nie was am Hut und am Anfang war für mich Musical sehr cheesy. Mhm. Und das erste Stück, wo ich gedacht habe, oh, ich glaube, es gibt Stücke, auf die ich Bock habe, war auch wieder total boxmäßig unterwegs, war Rent. Das war das erste Stück, wo ich gedacht habe, boah, die Musik ist cool, das ist cool, das ist so unkonventionell, das ist so ehrlich, Das ist so eine direkte Geschichte, die direkt ins Herz geht. Das ist ein Stück, was nicht blendet mit Choreografien und mit viel Tanz und mit viel Kostüm und mit viel Geld, sondern was wirklich nur durch die Geschichte und durch die Musik lebt, war Rent. Und ich glaube, die Traumrolle wäre wirklich Mimi. Mhm. Das würde ich unheimlich gerne mal machen, weil ich sie als das, was die durchlebt in diesen 2,5 Stunden, einfach sehr, sehr, sehr krass finde. Mhm. Ja.
Mhm. Cool, cool. Und letzte Frage. Mhm. Hast du ein Motto?
Habe ich ein Motto? Puh. Mhm. Nee, direktes Motto habe ich nicht, aber was ich so ein bisschen beim Sport gelernt habe, ist dieses, was ich mir oft sage in Momenten, wo mir Sachen schwerfallen, ist dieses, wenn dir was schwerfällt, dann fällt es anderen Leuten auch schwer und du bist nicht allein. Mhm. Beiß dich durch. Man hat ja oft das Gefühl, dass man in so Situationen ist, wo man sich super alleine fühlt. Mhm. Und das hat mein Coach mal zu mir gesagt, wo ich gedacht habe, boah, das ist so schwer für mich. Er meinte dann nur zu mir, Julie, wenn es für dich schwer ist, es ist für die anderen auch schwer. So, das ist okay. Es ist okay, wenn es schwer ist. Du musst dich halt durchbeißen. So, und das sage ich mir oft, dieses, es ist okay, dass es nicht immer leicht ist. Und es ist auch meistens nicht leicht, aber das ist völlig in Ordnung. Mhm. Und das ist halt leider, oh Gott, voll cheesy, das ist halt leider das Leben. Meistens ist es nicht leicht, aber man muss sich halt irgendwie durchbeißen. Ne? Und ich glaube, für mich ist es natürlich noch ein bisschen leichter, auch dadurch, dass ich Kinder habe, dass ich halt auch immer einen Grund habe, warum ich es mache. Also es finde ich, glaube ich, wenn man gerne Mama ist und gerne Kinder hat, ist es halt ein leichter Grund, den man sich greifen kann. Dass ich immer sage, ich mache es für meine Kinder. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich schwieriger ist, wenn man sowas nicht hat. Mhm. Wenn man keine Kinder hat, wenn man vielleicht keinen Partner hat, wenn man Single ist. Also was ist denn mein Grund? Was ist denn das, was mich antreibt? Aber das macht es halt für mich leicht, durchzubeißen. Ja.
Mega schön.
Was für eine Powerfrau mit 1000 Facetten. Julie, ich habe keine Ahnung, wie du es geschafft hast, dir auch noch für dieses Podcast-Interview Zeit zu nehmen. Aber 1000 Dank. Ja, und mein nächster Gast, der wartet in der Roten Mühle auf euch. Das nächste Mal sitze ich Ricardo Greco gegenüber und der wird euch ein bisschen was aus seinem Leben erzählen. Also schaltet wieder ein und seid mit dabei. Ich freue mich auf euch. Also, bis dann!